Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Wir bleiben beim Coronavirus. Die Infektionszahlen sinken leicht, auch in Berlin. Aber jetzt geht der bange Blick eben zu den B117-Zahlen, also der Verbreitung der britischen Mutante in Berlin. Seit gestern ist klar, dass es auch Fälle außerhalb des Humboldt-Klinikums gibt. Einen an der Charité, zwei in einem Spandauer Krankenhaus und zwei auch außerhalb der Krankenhäuser. So drastisch die Maßnahmen am Humboldt-Klinikum auch sind, der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid warnte gleichzeitig auch davor, die Lage zu dramatisieren. Gucken wir also ohne Drama, dafür aber mit Neugier nochmal genau auf diese Mutante und was man gesichert über sie sagen kann, mit unserem Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler. Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen.
B117 ist leichter übertragbar, so formulieren wir das ja auch immer hier bei uns in den Nachrichten. Was weiß man darüber und was ist belegt?
Also Wissenschaftler sind ja eher vorsichtig in ihren Einschätzungen. Hier aber, habe ich so den Eindruck, sind sie sich weitestgehend einig, dass diese englische SARS-CoV-2-Variante sich schneller verbreitet, also infektiöser ist als die bisherige Wild-Variante, wie sie es nennen. Durch eine Veränderung des sogenannten Spike-Proteins ist es leichter für B117 in die Zellen reinzukommen. Es könnte dadurch also mehr Infektionen geben, also auch im Verhältnis mehr schwerere Verläufe und dann eben auch Todesfälle, eben weil sie sich schneller verbreiten kann. Aber endgültige und sicherere Studienergebnisse gibt es noch nicht. Die bisher vorliegenden Daten zeigen aber wirklich, dass diese Viren jetzt fitter sind, schneller eindringen können, um sich dort zu vermehren. Und sie werden, davon kann man ausgehen, sich Deutschland und Europa weit verbreitet haben und sich weiter verbreiten.
Jetzt hast du gesagt, dass es im Verhältnis mehr schwerere Verläufe geben kann. Produziert denn diese Mutante auch beim einzelnen Menschen potenziell einen schwereren Verlauf der Krankheit?
Nach dem, was man bisher weiß, kann man relativ klar sagen, es gibt keine belastbaren Hinweise darauf, dass es bei dieser englischen Variante, dieser Mutante, einen anderen Krankheitsverlauf gibt und auch nicht bei der südafrikanischen und brasilianischen Variante. Aber wie gesagt, da sind die Zeiten zu kurz, um das genau zu erforschen.
Nun hatte sich ja aber der britische Premier Boris Johnson zur Sterblichkeit geäußert am Wochenende und hat gesagt, es gebe Hinweise darauf, dass B117 auch zu einer höheren Sterblichkeit führt. Das hat dann wiederum zu Irritationen in der Wissenschaft geführt. Was weiß man im Hinblick auf die Sterblichkeit und was nicht?
Also ich sag mal so, es ist immer eine gute Idee, Einschätzungen und Bewertungen des Virus den Experten, die an und mit ihm forschen, zu überlassen und nicht den Politikern, egal ob in Großbritannien oder hierzulande. Also das vorneweg. Im Hinblick auf die Sterblichkeitsrate gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Es waren erste, ganz vorläufige Analysen des britischen Expertengremiums NervTech, auf die sich Johnson bezog. Aber die Untersuchungen dieser britischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, unter anderem vom Imperial College in London, haben lediglich erste Hinweise ergeben, dass dem so sein könnte. Die verschiedenen Studien, die es da gibt, an relativ geringen Fallzahlen, hatten teils weit auseinanderliegende Ergebnisse, war zu lesen. Diese sind dann anfällig für statistische Fehler, weil auch die Anzahl, wie gesagt, der untersuchten Fälle klein ist. Nicht klar ist zum Beispiel, welcher Einfluss das Alter hat. Also es braucht noch Zeit und weitere Untersuchungen, aber nicht die Tödlichkeit ist die Gefahr, sondern die Geschwindigkeit, wie ich schon sagte.
Im Berliner Humboldt-Klinikum sind die Fälle ja bei Routine-Screenings aufgefallen. Schon seit Anfang Januar testet man da auf B117. Wie funktioniert so ein Test und wie aufwendig ist der vor allem?
Wir kennen ja alle inzwischen den PCR-Test zum Nachweis der Viren. Der ist darauf ausgerichtet, die Grundstruktur, die Konstanten des Virus zu erkennen, nicht die Veränderungen. Die bekommt man dann entweder durch einen angepassten Test, der genau auf die Varianten zugeschnitten ist, der also nach bekannten Veränderungen sucht. Nun haben wir aber hier bei Varianten, bei Mutanten und Mutationen Unbekanntes. Und diese Varianten mit ihren verschiedenen Mutationen, das sind ja Tausende, kennt man eben nicht. Dazu muss das gesamte Genom untersucht werden. Das ist die Sequenzierung, die Genomsequenzierung, von der jetzt immer die Rede war. Da lesen die Wissenschaftler praktisch alle Gensequenzen, alle Bausteine des Erbmaterials aus, können dann vergleichen und Veränderungen erkennen. Das ist, du hast es angedeutet, aufwendig und teuer, wurde in England oder Südafrika bei rund 5% der positiven Corona-Tests gemacht. Daher hat man dort die Varianten früher erkannt. Bei uns wurden bisher ca. 0,2% sequenziert. Das hatte was mit den Kosten zu tun. Die Erkenntnisse waren daher eher zufällig. Und das soll jetzt aber, wie gesagt, geändert werden.
Weiß man denn irgendwas darüber, wo die sich entwickelt hat, diese Mutante?
Das ist, wie man so schön sagt, Evolution in Aktion. Alle Viren, auch das SARS-CoV-2-Virus, verändert sich ständig, um sich der Umwelt besser anzupassen. Wenn es in die Zelle eindringt, baut es die um. Dabei kommt es zu Fehlern, zu Mutationen. Man kennt tausende von Varianten und Mutationen, aber nicht alle sind nun wirklich gefährlich für uns. Man muss sagen, als gute Nachricht zum Schluss, die bisher bekannten, da wirken die Impfstoffe gegen diese Varianten und Infektionen. Mit den neuen Varianten können und diese neuen Varianten aus England und sonst wo können durch bekannte Maßnahmen verhindert werden. AH plus L, Abstand, Hände waschen, Maske und Lüften.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.